Offenheit ist extrem wichtig dabei. Ich merke es als Beispiel mit meinem Mitgesellschafter Gerd Oliver Seidensticker, dass man wirklich über alles redet und dass die Belegschaft das auch spürt, dass da eigentlich kein Blatt dazwischen passt. Denn wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass durch Missgunst oder irgendetwas Unternehmen auch zerstört werden. Und ich glaube, nur mit solch einem Offenheit kommt man auch entsprechend an ein Ziel, ein Unternehmen auch in die Zukunft zu führen.
Dieser Podcast ist für die Menschen, die in mittelständischen Betrieben Verantwortung übernehmen wollen, die auf der Suche sind nach Ideen, wie man all die Herausforderungen meistern kann, die auf die Betriebe zukommen, um sie zukunftsfähig zu machen für diese schwierigen Aufgaben, die vor uns liegen. Wir kümmern uns in den nächsten 15 Minuten vor allen Dingen um die Themen der KMU, der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von Personal über Digitalisierung und all das andere. Viel Spaß dabei!
Okay, look at this. Full room in here. You're in for a treat. We've got some great conversations led by this wonderful gentleman. For those of you who do not know, this is Torsten. He's been a senior editor at Handelsblatt for the last 13 years. He's got one guiding question, which is how do we shape companies of the future? This is what he has been studying. And now you can give this answer in German. But in your opinion, the Mittelstand, the backbone of this nation, is it on the right track or is it time to rethink the concept?
Oh ja, es ist auf jeden Fall Zeit umzudenken. Also meine neue Marke heißt Mittelstand Reloaded. Reloaded, weil ich in einem meiner vielen Podcasts im mittelständischen Bereich die These gehört habe, wir werden in 10, 15 Jahren den Mittelstand in Deutschland nicht mehr so haben, wie er im Moment ist. Das hat mit Nachfolge zu tun, mit Transformation zu tun, wenn wir nicht ganz, ganz schnell etwas ändern. Ich bin froh, dass wir heute drei Gäste hier auf dem Panel haben, die schon ganz, ganz viel geändert haben, die als Vorbild taugen. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch.
Let's welcome our panelists.
Ich begrüße Carsten Kohlfeld, Vorstand bei Bertelsmann. Und Frank Seidensticker, Geschäftsführer der Gesellschafter von Seidensticker. Und Jan-Henrik Goldbeck, dasselbe bei Goldbeck. Herzlich willkommen, alle hier aus der Region. Wir duzen uns, wie das hier auch üblich ist. Carsten, bei dir muss ich nochmal loswerden. Besonderer Dank, dass du da bist, weil du bist ein bisschen nervös, aber nicht wegen des Panels, glaube ich. Du bist in Erwartung?
Ja, das ist richtig. Wir werden bald Eltern und heute Morgen sah aber alles noch ruhig aus. Aber wenn es gleich klingelt, dann fahre ich los.
Ja. Du hast die Erlaubnis, sofort die Bühne zu verlassen. Danke
Vielen Dank.
Umso mehr, dass
Danke.
Du heute da bist. Hendrik, ich glaube, seit ein paar Jahren sage ich schon, Goldbeck ist eins der Unternehmen im Bau der Stunde. Und zwar nicht nur hier in Ostwestfalen, nicht nur in Deutschland, sondern mindestens europaweit, wenn nicht weltweit. Ihr habt Werte, ihr habt Tradition, so heißt unser Panel auch, aber ihr transformiert auch wie Bolle. Ist das manchmal ein Spannungsverhältnis?
Nein, ich denke überhaupt nicht. Also erstmal, die Frage ist halt, was heißt Werte für einen selber? Bei uns sind, wir haben so unsere Unternehmensleitlinien definiert, was wir wollen. Da schwingt viel Pioniergeist mit, auch so ein geiles archaisches Wort, Leistungsbereitschaft, ne, finden wir noch super, also, haben wir noch nicht abgeschafft. Dann das Thema Vertrauen, Verantwortung, also Menschen zu Unternehmern befähigen, einfach viel Freiraum geben, weil du einfach eine ganz andere Dynamik von Menschen damit erzeugst. So. Und dann sowas, was so ein bisschen aus so einer Buzzword-Bubble kommt, das ist dann so Menschlichkeit. Und Menschlichkeit heißt einfach, dass man den berühmten Fisch auf den Tisch legt, dass man Sachen beim Namen nennt, dass man zusammen auch mal feiern geht, dass sich die Arbeit eben nicht als Antagonismus zum Leben anfühlt, sondern dass sich die Arbeit lebenswert anfühlt, weil man als Menschen Freude am gemeinschaftlichen Schaffen hat. Das ist so ein bisschen das Wertegerüst. Und mit diesem Pioniergeistgewürz hast du automatisch dieses Transformative, dieses Transformationsthema ist ja auch nichts von heute. Immer hat es schon Transformationen gegeben. Man muss immer schauen, dass man den richtigen Pace hat, um mit der Zeit zu gehen oder ihr ein verdaubares Quäntchen voraus zu sein. Verdaubar für die Mitarbeiter und für den Kunden. Und dann ist das in der gesamten Mischung einfach eine lecker angerichtete Mahlzeit, wo am Ende, ja, Wachstum und Rendite nicht der originäre, sagen wir mal, Holy Grail sind oder das goldene Kalb, sondern eigentlich das, was als Resultat aus gutem Handeln folgt.
Fragen Transformation, das Stichwort, glaube ich, kannst du auch einiges zu sagen. Also wer eure Hemden oder Blusen kauft, der merkt das vielleicht gar nicht, was bei euch alles los war in den letzten Jahren, oder?
Ja, wir haben vor einigen Jahren eine Marktforschung durchgeführt und haben gesehen, dass der Bekanntheitsgrad ein wenig bröckelte. Und da sind wir komplett in uns gegangen mit einem internen Team und haben die Marke Seidensticker, das ist nach wie vor die bekannteste Hemdenmarke in Deutschland, von Grund auf erneuert und komplett modern aufgestellt. Natürlich auch sehr stark dabei in den ganzen Online-Handel gegangen. Wir haben mittlerweile einen Anteil dort von 35%. Und das erfordert eine sehr, sehr große Transformation, aber auch gleichzeitig Agilität. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei euch auch im Unternehmen. Das ist geprägt durch eine Unternehmenskultur, die von Offenheit und Vertrauen einfach geprägt ist. Und wir auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr, sehr früh Verantwortung übertragen und die auch bewusst immer in die Pflicht nehmen.
In die Pflicht nehmen ist natürlich, es ist beidseitig, ne? Aber wie würdest du den Unterschied beschreiben, wenn es denn überhaupt einen gibt, zwischen einem langfristig denkenden Familienunternehmen und einem Konzern, wo man natürlich auch anfängt und weiß, hier gibt es Shareholder, hier gibt es gewisse Maximen, nach denen gehandelt werden muss. Ist es manchmal sogar auch schwieriger, harte Entscheidungen dann zu kommunizieren, weil man ja eigentlich denkt, ich dachte als Mitarbeiter, hier ist alles so familiär?
Ja, also bei uns ist so, mein Großvater, der das Unternehmen gegründet hat, wir sind ein Hemdenspezialist. Der hat früher irgendwann 70er Jahre mal gesagt, alles, was ich anfasste, wurde zu Hemden. Und wenn ich heute schaue, es sind immer noch 80% Hemden. Also die Kontinuität ist zunächst einmal da, aber gleichzeitig dieser ständige Wandel, der ist sehr, sehr stark bei uns ausgeprägt. Und die ständige Hinterfragen und dadurch auch die Öffnung, in dem Fall zu Startups. Wir sind jetzt nicht ein Unternehmen, die aktiv auch Startups kaufen, sondern wir gehen in Projektmanagement mit denen, um entsprechend Dinge auch zu entwickeln.
Carsten, du bist unter anderem bei Bertelsmann dafür zuständig, weltweit nach potenziellen Zukäufen zu schauen. Ich muss sagen, meine eigene Historie ist, dass ich auch mal von Bertelsmann übernommen wurde, als ich noch bei NTV war, eine ganz schwierige Zeit nach .com.
Genau.
Ich als junger Redakteur, da habt ihr sehr viel Ruhe reingebracht, sehr viel Zukunftsperspektive uns gegeben. Also über RTL natürlich, muss man fairerweise sagen. Wie achtest du, oder nach welchen Kriterien kaufst du, überlegst du, Zukäufe zu tätigen? Ist das KPI-driven nach Geld? Oder gibt es eben auch die Bedingung, es muss zu den Bertelsmann-Werten passen?
Ja, sehr gute Frage. Und ich würde gerne als erstes nochmal das, was Hendrik gesagt hat, zurückkommen. Werte, das ist für uns natürlich ein elementares Thema. Und ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch zwischen Vergangenheit und Zukunft, weil ich schon glaube, dass das eben zeitlos ist. Ja? Wir bei Bertelsmann, wir sind das Unternehmen der Unternehmer. Und haben natürlich eine langfristige Perspektive, aber eben auch mit einer Flexibilität. Ne, in dem Angang, wie wir drauf schauen. Und ich glaube eben gerade in dieser Zeit heute, ne, viele junge Leute, wir sind ja hier bei dem Thema Existenzgründung, Startups, viele wollen was bewegen im Leben, wollen was erreichen. Und genau das ist ja, wenn wir sagen, wir sind das Unternehmen der Unternehmer, dann bieten wir ja die Plattform dafür. Ne? Und ich glaube, das wird auch die wesentliche Frage in der Zukunft sein. Was für ein Umfeld kann ich bieten für die Leute, die was erreichen wollen, sowohl eben in einem Unternehmenskontext, aber eben auch wir als Partner, wir investieren ja weltweit in Startups und ich glaube, das Unternehmerische für die heutige Zeit zu prägen, das ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Ne? Und jetzt komme ich zu den Kriterien, wenn wir eben auch, wir haben ja ein ganz neues Programm aufgebaut, Bertelsmann Next, wo wir sagen, da soll eben ein wesentlicher Teil vom Wachstum für Bertelsmann herkommen. Da wollen wir mit Gründerinnen und Gründern arbeiten, da wollen wir aber eben auch Zukäufe tätigen. Und das ist für mich natürlich immer ein Zusammenspiel aus, welche Charakteristika haben diese Unternehmen, also sind die Geschäftsmodelle langfristig stabil, sind wir in Märkten, die von Megatrends getragen werden, wie zum Beispiel das Thema Gesundheit. Aber es kommt natürlich immer auch auf den oder die Unternehmertypen an. Glaube ich, dass das kulturell passt? Können wir Vertrauen miteinander entwickeln? Und können wir letztlich gemeinsam erfolgreich sein?
Erfolgreich sein, Hendrik, das ist ja so ein bisschen die Performance-Seite all dieses Wertegesprächs, das man führt. Wie schafft man es tatsächlich auch über Kooperationen erfolgreich zu bleiben, sich immer wieder neuen Input zu holen? Wir haben ja viele Startups hier, also wo man auch sagt, wir nehmen auch mit jungen Unternehmen die Fühlung auf, aber eben unter der Prämisse, die Tradition nicht zu sehr zu verwässern.
Ja, ich glaube, als erstes mal, es gibt so dieses Zielbild des Unternehmers, wo so der Unternehmer selbst der Superheld ist, der so dann dieses Heureka-Momentum im Schlaf erfährt und ein geiles neues Produkt innoviert. Das ist ja normal nicht der Fall. Innovation ist einfach auch eine sehr konsequente Arbeit. Ich habe am Horizont, auf meinem Radarschirm ganz klar Technologien, das musste man nur einmal dem Pip gerade zuhören, das ist aus ganz viele verschiedene Themen, wo ich sage, ist das relevant für mich? Und dann kann ich Geschäftsprozess und Produkt Stück für Stück abanalysieren und sagen, unter welchen Rahmenbedingungen kann ich mit diesen Technologien eine bessere Zukunft erzeugen? So, und dann gibt es immer die Situation, was mache ich selber am besten? Ureigenste Kernwertschöpfung, wo ich einfach noch ein superiores Wissen habe, da kann ich und dann soll ich das besser auch. Und dann muss ich mich auf gut Deutsch enablen, ja? Also ich muss mich einfach fähiger machen, in diesen Themen performant zu sein. Und es gibt ganz viele Themen, wo ich sage, nee, bin ich nicht so gut und werde ich vermutlich nicht so gut sein. Da sind andere näher dran, die kommen aus einer universitären Umgebung, aus irgendwelchen Instituten. Das sind Leute, die haben einfach gesagt, ich möchte für mich eine neue Zukunft erfinden als Produkt. Und dann sagst du, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn jemand anders auf eine coole Idee kommt, die man selber noch nicht hatte. Und dann haben wir eine Superkraft bei uns hier, ich sag mal in Ostwestfalen oder die deutschen Mittelständler insgesamt. Das ist einfach diese wunderbare Fähigkeit, sich mit der ganz normalen Marktrealität zu konfrontieren. So, und das ist das, was viele Startups noch nicht haben. Und wenn wir uns zusammentun, nämlich die coolen Ideen aus der Startup-Welt zusammen mit diesen Themen, was sind denn die echten, ernsthaften Probleme für uns als Mittelständler, als Familienunternehmen, die gelöst werden müssen, und dann mache ich die Startups damit realitätssicher und dann können sie ihr Produkt monetarisieren, weil es wirklich ernsthaft gebraucht wird. Und so können wir beide sehr stark voneinander profitieren. Und es ist in jedem Fall auch immer kulturell im Sinne von Diversity bereichernd, wenn ich mich mit anderen Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen, ich sag mal, Unternehmensformen wie Startups oder eben als Mittelständler auch mit Konzernen auseinandersetze. Es wird einen immer weiterbringen. Ja.
Wir haben hier natürlich sehr, sehr viele gute Fälle, wo Menschen, junge Menschen Verantwortung übernehmen. Aber es ist ja nicht immer so, Frank. Also wie siehst du die Leistungsbereitschaft, auch ruhig allgemein auf Deutschland bezogen, haben wir genug junge Leute, die Lust haben, in Führungspositionen zu gehen, die Lust haben, auch mehr oder weniger die Extrameile zu gehen? Reicht das, um erfolgreich zu bleiben? Und ja, ist die Lust auf Verantwortung auch einfach noch so da, wie es alle die Unternehmen brauchen, von denen wir hier reden?
Ich war jetzt gerade sehr viel international unterwegs und in der Vergangenheit war es so, dass man über Deutschland extrem positiv gesprochen hat. Man wird sehr intensiv jetzt angesprochen, was ist bei euch los? Und wir haben zum Beispiel große eigene Produktionsstätten in Indonesien, Vietnam. Dort merkt man, das sind alles aufstrebende Nationen. Das sind Menschen, wie, glaube ich, in Deutschland damals im Wirtschaftswunder, die Wohlstand aufbauen wollen und von daher eine sehr, sehr hohe Leistungsbereitschaft mitbringen, weil sie genau wissen, dass sie es nur durch Leistung erbringen können. Und das ist bei uns etwas, was in den Köpfen der Menschen sehr stark Richtung hier in Deutschland C- und D-Themen teilweise verlagert wird, was auch leider noch protegiert wird durch die Politik, die auch von ihrer Seite dort sehr leicht ablenkt auf eigentlich die Kernthemen, die man kommen muss. Aber Verantwortung zu übernehmen, Leistungsbereitschaft zu bringen, das ist elementar notwendig, dass das hier in Deutschland auch stattfindet, denn sonst überrollen uns auch irgendwann mittelfristig wirklich die anderen Nationen.
Ja, ich würde da einmal noch,
na bitte. Achso, wie gesagt, ja. Ich sehe das auch, ja. Ich meine, das ist ja sowohl einmal das Thema, was schaffen wir im Unternehmenskontext für Möglichkeiten, ne? Ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, Unternehmertum zu stärken, aber eben auch und das auch zu befördern, dass Leute sich so einbringen können, dass wir auch klar machen, deine Meinung ist gewollt, wir wollen das auch hören, wir wollen Jobs schaffen, die groß sind, wo Leute auch was bewegen können und eigentlich wie Unternehmer im Unternehmen agieren können. Ne? Das nächste, was ich glaube auch, was du ja auch sagtest, wenn man mit Startups arbeiten will, man muss sich halt für Partnerschaften öffnen, man darf nicht, das darf eben nicht bürokratisch sein. Und wenn man jetzt mal an das Thema künstliche Intelligenz denkt, dann ist ja diese Symbiose, da ist das, glaube ich, noch mal klarer bei generativer künstlicher Intelligenz, die Symbiose aus neuer Technologie von Startups unter anderem, aber eben auch der Marktzugang, das Kundenverständnis, die Daten, was ja eben größere Unternehmen, die länger da sind, haben. Und ich glaube, das gemeinsam ist eben eine unschlagbare Kombination. Und zu dem ganzen Thema dann auch Leistung, was ist dann auch gewollt? Ich glaube, es gibt nach wie vor in Deutschland sehr viele junge Menschen, die was bewegen wollen. Aber natürlich auch auf der ganzen Welt. Ich meine, wir investieren in Startups auf der ganzen Welt, in vielen Emerging Markets. Wir haben viele Möglichkeiten in Deutschland, wir sollten sie nutzen. Ne? Und wir sollten diese Möglichkeiten der jungen Generation geben. Wir bei Bertelsmann arbeiten da sehr stark dran, aber ich glaube, wenn wir da noch mehr auch gemeinsam darauf hinwirken, können wir hier noch viel, viel mehr erreichen.
Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, also was mir total auf den Keks geht, ist dieses Mi aus den Unternehmern, so, wo du sagst, nee, wir haben tolle Zeit gehabt jetzt, wir sind sehr prosperiert, wir haben ganz viele Jahre Wohlstand gehabt und jetzt haben wir ein bisschen Gegenwind, so. Und erstmal die Grundsatzthematik ist, wenn du Marathonläufer bist, wenn du ein guter Marathonläufer bist, dann wirst du auch bei Gegenwind wirst du eine Top-Zeit laufen, also eine Zeit, die wesentlich besser ist als Leute, die nicht so gute Marathonläufer laufen dann. Klar, wir müssen gemeinschaftlich auch an Rückenwind arbeiten, aber viel liegt in unserer eigenen Hand. Inklusive übrigens auch die Situation, diese ganze Gen-Z-Debatte, wo du sagst, ja, ich meine, diese 4-Tage-Woche oder Work Smarter, Not Harder, ich finde, das ist schon eine Beleidigung der Intelligenz und auch teilweise eine kulturelle Beleidigung anderer Nationen, so einen Satz auszusprechen. Denn muss ich schauen, der Inder, der statistisch erwiesen mehr arbeitet, der ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, ich arbeite zwar hart, aber ich bin nicht smart. Und wenn wir Deutschen das sagen, wir müssen einfach nur schlauer arbeiten, dann ist das diskriminierend. Ja? Weil es gibt andere Nationen, guess what, die arbeiten smart und hart. Das heißt, wir müssen schon Leistung auch im Sinne von Arbeitszeit erbringen. Aber wir Unternehmer haben natürlich die Aufgabe, auch ein explizites Ausrufezeichen zu setzen, dass es sich für die junge Generation lohnt, dass es Spaß macht, sich einzubringen, dass das nicht irgendwie ätzender Antagonismus zu dem eigentlichen Leben, was dann in der Freizeit ist, stattfindet, sondern dass es einfach eine coole Situation ist, zu schaffen, zu kreieren, mit meinen Kollegen entsprechend was zu machen, Zeit zu verbringen, Sachen voranzubringen, das ist was Urmenschliches und das bringt nicht nur mir selber Spaß, sondern sichert am Ende auch eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder. Und das ist so ein Narrativ oder so ein Setting, was wir als Unternehmer gewährleisten müssen. Und da müssen wir nicht primär den Fingerzeig auf irgendwo eine Gen Z machen, die da angeblich weniger arbeiten will, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass Arbeiten zusammen zwischen allen Generationen Spaß macht. Ja.
Da stellt sich die Frage, wie? Also was sind Methodiken und Mechaniken, die vielleicht auch bei Seitenschicker funktioniert haben? Ob das vielleicht, wir haben ja mehrere Kriterien da auf, das Alte mit Jungen, das Frauen mit Männern, dass man Teilzeitmodelle findet, die mit Technologie einfach unterstützt. Was sind so Methoden, die bei euch bei Seitenstücker funktioniert haben, damit Arbeit mehr Spaß macht oder mehr rausholt?
Also sicherlich von unserer Seite auch der Unternehmensleitung dieses gewisse Loslassen und andere dazu zu ermutigen, in manche Dinge auch sich adäquat einzubringen und Dinge tatsächlich irgendwo zu treiben und dann wieder verbunden mit der Verantwortung, dass das adäquat übernommen wird. Plus, ich meine, wir haben extrem hohen Frauenanteil. Natürlich dieses ganze Work-Life-Balance-Themen abzuholen. Ja, wir sind ein neues Firmengebäude umgezogen. Das sind alles Dinge, die haben positiv jetzt auch zu der Unternehmenskultur oder generell des Standings auch des Hauses und der Marke auch sehr, sehr stark beigetragen. Aber die kulturellen Werte, die sind für uns als Familienunternehmen extremst wichtig. Und Bindung. Bindung zu den Mitarbeitern. Jetzt sind wir ein Unternehmen hier in Bielefeld mit 200 Mitarbeitern. Das ist jetzt euch vergleichbar eine ganz andere, kleinere Hausnummer. Aber das ist so wichtig, dass man dort auch die DNA des Unternehmens adäquat auch in die Zukunft prägen kann und eigentlich auch auf dem Level dann hält.
Ich würde gerne noch was hinzufügen, weil ich das gerade, das ist super interessant. Ich habe ja die letzten 12 Jahre, wo ich bei uns unterschiedliche Geschäfte geführt habe, das auch immer wieder gesehen. Es hat sich ja so viel verändert. Wir haben auch eben über Transformation gesprochen. Da ist ja erstmal der Reflex von vielen, da kommt Angst auf. Ne? Und ich glaube, was eben unheimlich wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen. Das ist natürlich auch vor allem eine Führungsfrage, wo Veränderung erstmal als Chance begriffen wird, ne? Wo wir konkret ausprobieren, was steckt denn in dieser Zukunft für uns drin? Ne? Wo ist unser Platz? Und was ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, das Was, also die Unternehmensstrategie, und das Wie, also dieses Ganze, dieses wie adressiere ich das mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Jeder Mensch will einen Impact haben, ja, bei der Arbeit. Der will gebraucht werden. Der will verstehen, wie trägt denn mein Beitrag, wie zahlt das ein? Und ich glaube, das darf man nie getrennt denken. Das Was und das Wie muss immer zusammengehen. Man muss eben schauen, wie kann man das positiv gestalten. Am anderen Ende der Veränderung gewinnen wir da. Und wie sieht das eigentlich aus? Die Leute wollen Orientierung. Und natürlich das eben in einem Miteinander, wo man im Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen steht. Ich glaube, so kann man gewinnen. Das ist das, was am meisten motiviert. Und wo man dann eben auch gemeinsam an ein Ziel ankommt, am anderen Ende der Transformation, wo man besser dasteht, wieder mehr Investitionsmittel zur Verfügung hat und dann wieder auf die nächste Stufe kommen kann. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um Motivation zu entfachen und dann auch diese ganzen anderen Themen, die wir besprochen haben, dass sie dann etwas in den Hintergrund rücken und man dann sich weiterentwickeln kann.
Da stellt sich nur eine Rückfrage bei mir, die ich oft auch höre in den Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir sind ja im Bereich Traction, so ist ja eine der Worte für das Panel. Nehmen die Leute das auch gerne an, diese Verantwortung, diese Freiheit in Anführungszeichen, dann aber auch verantwortlich zu sein für die Ergebnisse, aber der Weg dahin können sie selbst bestimmen. Wie ist da eure Erfahrung?
Also ich glaube, da gibt es kein kategorisches Ja, Nein. Also am Ende ist das immer eine Reise, die auch völlig unterschiedlich von Nation zu Nation, also wenn wir sind jetzt in 18 Ländern tätig, von Abteilung zu Abteilung. Das ist so vielleicht ein generischer letzter Satz von mir. Häufig ein Problem, nicht nur von uns als Unternehmen, von allen Unternehmen oder ich glaube sogar von den verschiedenen Nationen, Sachen zu übersimplifizieren, ja, oder zu kategorisieren. Es gibt Ja, Nein. Sie nehmen es an, Sie nehmen es nicht an. Es ist immer eine Reise und immer kontextspezifisch zu analysieren. Deswegen gibt es Richtungen, also Elon Musk, den ich auch ambivalent sehe, aber er hat mal einen klugen Satz gesagt, also don't follow rules, follow principles. Und das heißt, du hast Prinzipien oder Ziele, will ich es mal nennen, auf die du hinarbeitest und dann zwischendrin musst du sehen, was bedeutet das für mich jetzt genau in dieser Situation? Und da muss man dann auch die Leute in Kraft setzen, auch vor allen Dingen das Mittelmanagement, die sagen, jawohl, ich verstehe das und ich denke für meinen Bereich und meine Situation das mit. Und genau, ich brauche von euch nicht ein Blockfile-Diagramm, wie ich zu denken und handeln habe, sondern bin selber in meiner Mikrounternehmung im Unternehmen der aktive Part, der sagt, ja, ich interpretiere dieses Ziel, dieses Prinzip und schreibe dann in gewisser Weise auch, habe die Freiheit, einen gewissen Teil der Regeln selber zu schreiben.
Kleine, schnelle Abschlussrunde. Vertrauen, Trust stand auch mit als Überschrift über diesem Panel. Was schafft gerade, aber nicht nur, aber gerade in Familienunternehmen besonders für Vertrauen? Ich weiß, eine ganz, nicht ganz leichte Frage, aber ich glaube, in einer ganz kurzen Antwort bitte.
Offenheit ist extrem wichtig dabei. Ich merke es als Beispiel mit meinem Mitgesellschafter Gerd Oliver Seidensticker, dass man wirklich über alles redet und dass die Belegschaft das auch spürt, dass da eigentlich kein Blatt dazwischen passt. Denn wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass durch Missgunst oder irgendetwas Unternehmen auch zerstört werden. Und ich glaube, nur mit solch einem Offenheit kommt man auch entsprechend an ein Ziel, ein Unternehmen auch in die Zukunft zu führen.
Carsten? Also was auf jeden Fall nicht hilft, ist zu nennen und aufzuschreiben. Dann das bringt auf jeden Fall gar nichts. Ich glaube, es geht um das Vorleben. Das ist ganz wichtig. Und bei Vertrauen ist natürlich auch so, du merkst das ja, wenn du in deinem Team ein Umfeld gefunden hast, wo die Leute dir sich trauen, dir offen zu widersprechen und wo du selber auch die Größe hinterher hast, nein, das ist die bessere Lösung. Lass es uns so machen. Ich glaube, dann hast du viel richtig gemacht, weil dann ist dieses Ringen um, wie können wir gemeinsam das meiste aus unseren Köpfen rausholen, um dann unternehmerisch erfolgreich zu sein. Dann hast du Vertrauen geschaffen.
Ja, also alles das, was Sie auch gesagt haben. Und so diese Authentizität, die man als Unternehmer idealerweise ins Unternehmen ausstrahlt. Ich will es mal so sagen, möglichst wenig irgendwo einen so augenzwinkernd Business-Kasper-Habitus, wo man so steif und sie und sonst was. Das ist so ein bisschen irgendwie von gestern. Also ich habe das Gefühl, das beste Vertrauen passiert dann, wenn du das Gefühl hast, dass du in der Firma ein ganz normaler Mensch sein darfst und dich ganz normal, du kannst mal einen schlechten Tag haben, einen guten Tag, du kannst mal über dich lachen, über die anderen lachen. Und wenn das so ein allgemeiner emotional Swing in der Firma ist, dann glaube ich, dann ist es so, dann fühlt es sich auch nicht so an, dass man in dieser anonymen Businesswelt reüssieren muss, sondern man ist einfach Mensch und bringt sich ein und das schafft Bindung und Vertrauen.
Schönes Schlusswort. Frank, Carsten, Hendrik, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Vielen Dank Ihnen. Und jetzt Bühne frei für das nächste Panel. Dankeschön. Genau.
Das war Mittelstand Reloaded, der Podcast für KMU der DUB Unternehmermedien. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.